Aus der Sicht des Medienjournalisten Michael Hahnfeld von der FAZ verkündet es nichts anderes als einen totalen Machtanspruch, das Ende der freien Presse und die Herrschaft des Staatsjournalismus. Dagegen verwahrte sich in einem offenen Brief der ARD-Vorsitzende Peter Buttkust und bezeichnete dies als geschichtsvergessen und maßlos und einer seriösen Zeitung unwürdig. Es geht um ein Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, in Auftrag gegeben von den Aufsichtsgremien der ARD. Diese hatten, wie eben noch einmal gehört, bei der Kontrolle, ob sich die Sender im Internet bei den neuen gesetzlichen Bestimmungen korrekt verhalten, natürlich auch Neuland betreten und im Fall der Beurteilung, ob zum Beispiel Tagesschau.de, wie von den Printverlegern behauptet, im Prinzip eine elektronische Zeitung sei, mit diesem Gutachten Rechtshilfe in Anspruch genommen. Weil dieses Gutachten verständlicherweise im Juristendeutsch verfasst ist, lassen wir es uns übersetzen von dem Rechtsprofessor der Uni Mainz, Professor Matthias Kornels. Ein Hallo nach Mainz.
Doch, Herr Wagner.
Zunächst vielleicht zum Problem. Den öffentlich-rechtlichen Anstalten ist es ja nicht gestattet, im Internet Seiten vorzuhalten, die presseähnlich sind. Das Gutachten versucht, diesen sehr allgemeinen Begriff zu klären. Wie?
Die Vorschrift, das wird auch ganz klar anerkannt, wird so gelesen, dass sie in ihrer beschränkenden Wirkung nahezu bedeutungslos wird. Die Anstalten, also in dem, was sie im Internet tun, in ihren Mediatheken auch mit Text- und Bilddarstellungen statischer Art nicht wesentlich eingeschränkt werden. Das ist eine mögliche Auslegung, allerdings nicht in jeder Hinsicht überzeugend und durchaus nachdenkenswert.
Wieso nicht überzeugend? Also es wird davon gesprochen, dass 1:1 Darstellungen, wie man sie aus der Printpresse kennt, vom Papier her kennt, das sei presseähnlich, alles andere eben nicht. Wieso ist das nicht überzeugend?
Der Clou liegt sozusagen darin, auf welches Bezugsobjekt man abstellt. Meine ich das Gesamtangebot, ich lege also ARD.de komplett neben die gesamte FAZ, dann wird es immer einen signifikanten Unterschied geben, weil ARD.de oder jedes andere Mediathekenangebot im Netz irgendwo ein User-Generated Content Element, ein Stream drin haben wird, eine Verlinkung drin haben wird, also etwas anderes als die FAZ. Bei diesem Vergleichsmaßstab, wenn ich also das Gesamtangebot mir anschaue, komme ich nie zur Presseähnlichkeit und das schlagen Papier Schröder vor. Das kann man machen, wenn man sagt, wir gucken uns jede einzelne Webpage an, jede einzelne Seite, jedes Einzelkleinangebot sozusagen en Detail und differenzieren hier danach, ob es sich um Standbilder handelt oder nur Standtext oder ob da auch Bewegtbildelemente drin sind, dann komme ich natürlich sehr viel häufiger zu einer Beurteilung als presseähnlich, wenn ich also auf das sozusagen Detailangebot schaue. Wenn man einen letzteren Weg geht, würde man zu einer wirklichen Einschränkungswirkung kommen, man würde nach Schwerpunkten gucken. Man würde auch dann nicht den Anstalten verbieten, Standtext oder Bilder zu verwenden, aber in einem jedenfalls quantitativ geringeren Rahmen. Dann müssten also die typischen TV-Elemente oder jedenfalls Online-Elemente einen Schwerpunkt haben, also ein Übergewicht haben gegenüber den typischen, klassischen Presseelementen, also den Standelementen. Das ist das, was das Gutachten aber ablehnt.
Ja. Aber ist das nicht alles auch eine Frage der Zweckmäßigkeit und der Praktikabilität? Ist es wirklich ratsam, jetzt Kapitel herauszusuchen, um dann das mit der Presse zu vergleichen? Ist das nicht realitätsfern?
Man kann sagen, es ist journalistisch Unfug. Es ist, auch ich bin da im Zweifel. Es gibt kluge kommunikationswissenschaftliche Stellungnahmen, auch ganz jungen Datums, die in der Tat dieses Fragezeichen, was Sie jetzt auch setzen, auch gesetzt haben. Und der Meinung sind, was soll das? Was soll eine Telemedienerlaubnis, ein Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag auch den Anstalten gegenüber, der dann an einer so kurzen Leine geführt wird, dass journalistische Entfaltungsmöglichkeiten, die dann natürlich auch was Presseähnliches haben müssen, gerade im Internet mit wesentlichen Standtextinformationen, dass das dann ausfällt oder wesentlich eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite muss man sich eben auch überlegen, was wollte denn der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber wollte diesen Kompromiss, der Gesetzgeber wollte einen eben nicht uneingeschränkten Telemedienauftritt der Anstalten, sondern er wollte den Kompromiss, die Arbeitsteilung mit dem privatwirtschaftlichen Sektor und hier insbesondere auch mit der Presse. Und die Frage ist, wie man mit dem Gesetzgeber umgeht. Die Argumentation von Papier ist ja auch nicht eine kommunikationswissenschaftliche, derart wie Sie sie jetzt angestellt haben, ist das sinnvoll, ist das plausibel, sollte man sowas machen, sondern sie ist eine verfassungsrechtliche. Sie geht dahin, die Verfassung fordert diese sehr restriktive Auslegung des Begriffs der Presseähnlichkeit mit dem Ergebnis eines Freifahrtscheins, so muss man sagen, zugunsten der Anstalten. Das ist also weniger eine journalistisch eine Sinnhaftigkeitsüberlegung und auch nicht ein Versuch, den Gesetzgeber ernst zu nehmen, sondern im Gegenteil, ihn zurückzustutzen, ihn zu korrigieren, im Grunde genommen aus der Sicht einer verfassungskonformen Auslegung.
Das Gutachten geht ja sogar noch einen Schritt weiter und dreht den Spieß um und kommt zu dem Schluss, dass die Presse rundfunkähnlich im Netz sei. Wie wird denn das begründet?
Der Ausgangspunkt des Gutachtens ist derjenige, dass er in der Tat in einer sehr weitgehenden Analyse des verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriffs zunächst einmal analysiert und untersucht, ob Online-Angebote insgesamt der Presse oder dem Rundfunk zuzuordnen sind. Das Ergebnis ist nach einem, wie ich finde, nachvollziehbaren Ansatz, eher technikorientiert, nicht inhalteorientiert, pauschal zu sagen, da es hier um elektronische Verbreitung geht in diesem Übertragungsweg, ist das aus verfassungsrechtlicher Sicht in der Tat alles Rundfunk. Ja, der Rundfunkbegriff verlangt die Verbreitung an die Allgemeinheit nach einem Sendeplan in einer Darbietung, das eben elektromagnetisch, anders als die Verkörperung, also früher hatte man die Druckerpresse, nur heute eben auch andere Verkörperungsformen angelegte Presse. Nimmt man diesen eher formalen Abgrenzungsmaßstab zu Hilfe, ist das in der Tat alles Rundfunk. Und deswegen kann man dann sagen, wenn die Presse sich jetzt im neuen Markt, im Online-Markt engagiert, betritt sie ihr eigentliches nicht mehr angestammtes Feld, sondern den Rundfunk. Ebenso richtig ist allerdings auch, dass aus dieser bloßen begrifflichen Einordnung und Zuordnung Rundfunk oder Presse zunächst mal noch gar nichts dafür folgt, wer was darf. Also insbesondere, ob die öffentlich-rechtlichen Anstalten nun in diesem neuen Markt, der dem Rundfunk formal zugeordnet wird, tätig werden dürfen und in welchem Umfang. Das sagt das Gutachten, wie ich finde, zu Recht. Auch ganz richtig, aus der begrifflichen Zuordnung, Rundfunk oder Presse folgt für die Frage, wer was darf, wer welchen Auftrag hat und welche Einschränkungen vorgenommen werden dürfen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Anstalten, zunächst mal noch gar nichts.
Muss man zwangsläufig zu der Rechtsauffassung kommen, dass die Rundfunkteilnehmer im Netz begünstigter sind als die Presseteilnehmer?
Aus meiner Sicht nein. Aus meiner Sicht leitet das Gutachten, das sonst durchaus Positionen vertritt, denen man sich gut anschließen kann, an einem gewissen Begründungsdefizit. Es geht davon aus, dass diese Interpretation des einfachen Gesetzes, also dieser gesetzlichen Einschränkung presseähnlicher Angebote, verfassungsmäßig geboten ist, also aus dem Grundrecht des Artikel 5 der Rundfunkfreiheit heraus geboten ist. Die Argumentation ist relativ einfach. Danach müssen die öffentlich-rechtlichen Anstalten ihren Grundversorgungsauftrag wahrnehmen und das auch im Internet und zwar ganz global, betreffend alle Internetangebote, die sie bisher haben. Sie müssen das also machen, das handelt sich um eine verfassungsrechtliche Pflichtaufgabe. Deswegen muss das Gesetz auch so interpretiert werden, dass das möglich bleibt. Wir nennen das verfassungskonforme Interpretation. Im Klartext bedeutet das Einschränkung dieser Verbotswirkung. Also der Gesetzgeber wird insoweit in der Tat ein Stück weit korrigiert. Ich halte das an der Stelle nicht für überzeugend, weil einfach zu schwach begründet. Der Gesetzgeber hat ein anderes Konzept zugrunde gelegt, was die Telemedien angeht. Die gehören sozusagen nicht zum Kernsektor dessen, was die öffentlich-rechtlichen Anstalten machen sollen, sondern in weiten Bereichen eher zu einer Art Wahlbereich. Sie können das machen, aber sie sind dafür an Voraussetzungen gebunden und sie sollen das eben nicht uneingeschränkt machen. Und ein wichtiges Kriterium dafür, das kann man auch an diesem Drei-Stufen-Test im Vertrag etwa erkennen, ist, dass ein besonderer Mehrwert, ein publizistischer Mehrwert gegenüber dem privatwirtschaftlichen ohnehin schon stattfindenden Angebot durch die öffentlichen Anstalten geschaffen werden muss. Das muss bewiesen werden, dafür müssen Gründe vorgetragen werden und für die Fälle der presseähnlichen Angebote hat der Gesetzgeber eben selbst schon die Wertung getroffen, dass bei wirklich presseähnlichen Angeboten eine Notwendigkeit für öffentliche Substitutions- oder Ergänzungsangebote nicht besteht. Das ist die Wertung, die dahinter steht. Die halte ich für verfassungsrechtlich gedeckt und die muss man deswegen nicht verfassungsrechtlich korrigieren oder einschränken. Insoweit bleibt das Gutachten eine Begründung dafür schuldig, warum diese Notwendigkeit öffentlicher Angebote gerade in diesem Sektor tatsächlich aus dem Grundgesetz folgen soll.
Das klingt alles noch sehr kompliziert. Ist es da vielleicht nicht sinnvoller, das Internet als eine neue Plattform zu begreifen, gar nicht die Begriffe Rundfunk zu verwenden oder Presse zu verwenden, die elektronisch vermittelt wird, sondern tatsächlich das als neues Trägermedium zu akzeptieren, auf den sich beide Anbieter von Journalismus tummeln?
Dieser Vorschlag wird immer wieder gemacht, er hat aber auch was Rechtspolitisches. Wenn wir als Juristen vom Recht ausgehen, müssen wir von den Kategorien ausgehen, die wir zunächst mal nur vorfinden. Die gedankliche Operation auch des Gutachtens und aller der ganzen Diskussion, die wir so kennen, ist auf der Grundlage des geltenden Rechts halt diejenige, sich am Artikel 5 des Grundgesetzes zu orientieren, der bisher diese neuartigen Medienformen einfach nicht kennt. Wir haben dort nur die Kategorien Rundfunk, Presse und Film bei den Massenmedien. und müssen jetzt in der Tat mit Mühe und mit Not sehen, wie wir die neuen Phänomene in diese Kategorien unterbringen. Das ist umstritten. Es gibt auch Leute, die sagen, vom Sinn her, von der Funktionalität, von der Ähnlichkeit her, von der Herkunft aus einer privatwirtschaftlichen, außenpluralen Wirklichkeit würde es mehr Sinn machen, jedenfalls textbasierte Online-Angebote eher dem Pressesektor zuzuschlagen und sich dann von dem früher immer geltenden Kriterium zu lösen, dass es auf die technische Verbreitungsart ankommt, also das Elektronische auf der einen Seite, die Verkörperung auf der anderen Seite. Das kann man auch machen, das wird auch vertreten. Ich halte es für nachvollziehbar, dass das Gutachten das nicht tut. Das Gutachten geht insoweit durchaus klassisch einfach an der Übertragungsmethode orientiert vor. Solange daraus noch nicht zwingend etwas folgt, das tut das Gutachten am Ende aber, solange daraus noch nicht zwingend folgt, dass nun, weil das Rundfunk im verfassungsrechtlichen Sinne, also in diesem sehr weit gefassten Sinne ist, auch spezifische Gewährleistungspflichten, also Pflichtaufgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk daraus folgen, und zwar genauso wie fürs klassische Fernsehen, jetzt auch für die Telemedien, solange man diesen Schritt nicht macht, ist das okay. Aber die Gefahr ist dadurch natürlich begründet, und das tut das Gutachten in meiner Sicht an der Stelle auch zu wenig begründet. Ja, da ist die Begründung, wird dann zu dünn an dieser Stelle.
Ein sehr schwieriges thematisches Feld für, ich sag mal, normale Gebührenzahler mit nur sehr hoher Konzentration zu verstehen, glaube ich. Ich habe mich bemüht, mit Professor Matthias Kornels von der Uni Mainz das ein bisschen auseinanderzudröseln. Wer das jetzt nicht verstanden haben sollte, kann es nochmal im Internet nachhören, rundfunkähnlich als Audio on Demand. Ich bedanke mich bei Professor Kornels. Vielen Dank nach Mainz.
Vielen Dank auch.